Ich begrüße alle herzlich zu diesem Gottesdienst, auch von meiner Seite aus. Ich möchte heute Morgen predigen über Psalm 73, Vers 24, also ein Vers aus dieser Lesung, die wir gerade gehört haben. Da heißt es, du leitest mich nach deinem Plan und nimmst mich hernach in die Herrlichkeit. Ja, sicher eine tolle Aussage, du leitest mich nach deinem Plan und nimmst mich hernach in die Herrlichkeit. Die Frage, ob Sie an den Zufall oder den Plan glauben. Ich nehme an, die meisten werden an einen Plan glauben, aber das ist ja eine persönliche Frage. Gott ist ein wunderbarer Planer. Auch Menschen, die ihn nicht kennen, spüren, dass irgendwo mal jemand die Hand über sie gehalten hat, denn sonst wären sie eventuell schon ums Leben gekommen. Ich vermute, dass fast jeder unter uns heute Morgen schon mehrfach hätte tot sein können. Schon als Kind, dass er irgendwo reingefallen ist, wo ihn jemand rechtzeitig nach Hause holte, dass er im Verkehr gefährdet war, aber dann doch jemand rechtzeitig gebremst hatte oder er eben zwischen den Achsen lag und nicht unter dem Reifen und ähnliche Dinge. Dass er einfach spürte, hat jemand die Hand über mich gehalten, wer auch immer das war. Andere spüren, hinter allem muss irgendwie ein intelligenter Designer stehen, das ist ja so ein moderner Name für Gott. Selbst wenn man nachts schläft, der Körper arbeitet, da finden chemische Reaktionen und physikalische statt. Und das funktioniert alles wunderbar, ohne dass ich weiß, was es eigentlich ist. Und da muss doch irgendein Plan dahinter stehen. Irgendjemand, der das ja in Gang gesetzt hat und auch aufrecht erhält. Ja, oder dieser kleine Zufall, da will man jemand besuchen und hat sich verspätet, kommt leider zu spät. Aber gerade in dem Moment, wo man selber kommt, kommt auch der Besuchte. Das heißt, wäre man pünktlich gewesen, hätte man ihn gar nicht getroffen. Kleiner Zufall, kann man sagen, auch nur Zufall oder vielleicht doch ein Plan. Gottes Pläne sind perfekt, wobei wir sie nicht immer erkennen. Im Römerbrief steht mal Kapitel 11, Vers 33, unerforschlich sind deine Entscheidungen und unausdenkbar deine Wege. Ja, wenn Sie hier vorne das Kreuz hängen haben, ja ein uraltes Instrument. Wer hätte gedacht, dass Gott diesen Weg der Erlösung gehen muss, um seinen Sohn auf die Welt zu senden, damit er für sie und mich stirbt und ihre und meine Schuld so zwischen Gott und mir fortnimmt. Ein unausdenkbarer Weg, wobei wir dann überlegen, lieber Gott, hast du da nicht eine Panne gemacht nach deiner Schöpfung, dass das so lief? Wir wissen es nicht, Gott weiß es und ich denke, seine Pläne sind vollkommen. Ja, was er von uns möchte, ist persönlichen Glauben. Hebräerbrief steht Kapitel 11, Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Glauben bedeutet nicht für Wahrheit nach dem Motto, morgen wird es wieder so Wetter haben wie heute. Das wäre eigentlich mehr eine Meinung. Während Glauben Vertrauen bedeutet, eine persönliche Beziehung haben. Ich glaube an meine Ehefrau, deshalb habe ich mich ihr anvertraut, vor Zeugen mit einem Ja-Wort, mit meiner Unterschrift. Das ist Glauben, um den es geht, eine feste, verbindliche Beziehung eingehen zu Jesus Christus. Alle andere Glaube zählt bei Gott nicht. Glauben also nicht für wahr halten, sondern in einer Beziehung leben. Mit einem, der zuverlässig ist, ich bin es nicht immer, meistens schon, aber nicht immer, aber er ist zuverlässig. Ja, und über diesen Glauben kann man dann auch reden, den kann man anderen mitteilen. Wenn Sie die Apostelgeschichte mal lesen, da gibt es einen berühmten Mann, einen Verfolger von Christen, den Paulus, der Leute umbringen ließ im Namen des Glaubens, was ja auch heute oft auf der Welt geschieht, dass Leute umgebracht werden im Namen irgendeines Glaubens. Aber dann hat er sich zu Jesus bekehrt und diese Bekehrung wird dreimal erzählt in einem Buch, 28 Kapitel, dreimal dieselbe Geschichte. Daran sieht man, wie wichtig sie ist. Einmal, wie sie geschehen ist, einmal erzählt er sie vor einem Fürsten, einmal erzählt er sie einer Volksmenge. Frage, sprechen Sie auch ab und zu über Ihren Glauben mit anderen, wie Sie Jesus kennengelernt haben, wie die Zeit war, als Sie ihn noch nicht kannten und wie sich Ihr Leben verändert hat durch ihn und seine Gegenwart? Sicher wichtig und es ist schön, wenn es geschieht. Ja, Glauben bedeutet also in einer Beziehung zu Jesus leben, wobei Jesus eine Geistperson ist heute. Ich sehe ihn nicht. Ich gehe davon aus, dass er hier unter uns ist. Ich sehe ihn aber nicht. Da er eine Geistperson ist, kann er sogar in Menschen leben. Kolosser 1, Vers 27. Christus in euch ist die Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit. Christus in euch. Ich hoffe, dass viele heute Morgen sagen können, Christus lebt in mir. Wenn nicht, wäre es gut, einmal darüber nachzudenken, ob das so bleiben soll, wenn es noch nicht so ist, oder sich vielleicht heute verändert. Christus in euch, die Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit. Ich lasse mal ein spannendes Buch, kann ich sehr empfehlen, Johann Battista Gosnell, ein katholischer Priester, der zu Beginn des letzten Jahrhunderts in einem Priesterseminar in Kempten mit vielen anderen Priesterkollegen, die da sich ausbilden ließen, zum Glauben kam an Jesus, zu einem persönlichen Glauben, nicht nur einem kirchlichen. Und die hatten dann eine ganz einfache Theologie dort in diesem Priesterseminar, zwei Schlagworte. Das erste war Christus für uns und das zweite Christus in uns. Das war ihre ganze Theologie. Christus für uns, am Kreuz gestorben, aber auch seine Einstellung der Liebe für uns und Christus in uns und deshalb kann er durch uns auch etwas tun. Ja, wäre schön, wenn das vielleicht auch ihre Theologie wäre oder würde. Christus für uns und Christus in uns. Wenn Jesus in das Leben kommt, dann kommt er als Erlöser, als Herr und als Diener. Viele unterscheiden das nicht, aber es ist wichtig. Wenn Jesus kommt, kommt er als Erlöser. Das heißt, er schenkt ihnen eine offene Beziehung zu Gott durch Vergebung, durch Annahme. Und die Erlösung wirkt sich auch aus dadurch, dass in ihrem Leben Schuld ausgeräumt wird. Was in der Vergangenheit war, sie sollen einen freien Rücken haben, wird vergeben, wenn sie es ihm bekennen und ausräumen. Er versöhnt sie mit ihrer eigenen Vergangenheit. Viele haben zum Beispiel Probleme mit ihrer Familiengeschichte, dass sie da irgendwo missachtet wurden, dass sie nicht genauso vorgezogen wurden wie der jüngere Bruder oder die jüngere Schwester. Mancher hat Beziehungen mit Trennungen in seinem Leben, die ihn tief verletzt haben. Und es geht um eine Versöhnung mit der eigenen Lebensgeschichte. Das macht Jesus als Erlöser. Er ist aber nicht nur Erlöser, er ist auch der Herr. Und deshalb, wenn er in ihr Leben kommt oder kam, dann ist das Leben von innen her ungeordnet. Äußerlich vielleicht sehr schön, aber innerlich ungeordnet. Und dann fängt er in irgendeiner Ecke an aufzuräumen. Sagt, das hätte ich gerne ein ganz klein bisschen anders. Darauf würde ich mehr Wert legen, das will ich mal in den Vordergrund schieben. Das heißt, er fängt an, Regie zu führen im Leben und sagt, wo es lang geht, was ihm wichtig ist. Er kommt also als Herr und zu diesem Herrsein kann manchmal auch gehören, dass jemand irgendeine Beziehung löst, in der er vielleicht schon jahrelang lebt und feststellt, die ist schlecht für mich. Das wusste ich schon immer, aber ich hatte nie die Kraft, sie zu lösen. Und jetzt, Herr Jesus, möchte ich durch das Ja zu dir auch ein Nein zu einer Beziehung gewinnen, die mich belastet. Oder ähnliche Dinge, dass er einfach sagt, ich bin der Herr. Und er ist der Diener, das heißt, er möchte ihr Leben einsetzen für andere. Er sagte, ich komme, um zu dienen. Und dienen hat immer etwas mit Zeiteinsatz zu tun. Ohne Zeit kann man nicht dienen. Das heißt, Jesus möchte sie für andere Menschen in irgendeiner Weise einsetzen. Es kann im ganz engen Bereich sein, auch in einem übergeordneten Bereich. Er kommt also als Erlöser, der heilt und vergibt, als Herr, der Regie führt und als Diener, jemand, der sie einsetzt für andere. Ja, und wenn er führt, du leitest mich nach deinem Plan, dann hat der Plan etwas mit dem Wort Gottes zu tun. Wir haben ja vorhin bewusst das Lied gesungen, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, wenn ich durch das Dunkel gehe. Das heißt, Gott führt in sein Wort und das ist sicher sehr gut, sich das Wort einzuprägen. Ich las gerade in 5. Mose Kapitel 6, wie sich die Leute dort das vorstellten mit dem Wort Gottes, wie Gott ihnen es sagt. Als erstes sollte das Wort in das Herz geschrieben sein. Wir Engländer sagen zum Auswendiglernen, to learn by heart. Und das wäre gut, wenn wir Gottes Wort ins Herz geschrieben haben. Das heißt, im Zentrum der Person sollte es ankommen. Dann sollten wir es Kindern einschärfen, jetzt nicht einbläuen, sondern einfach positiv weitergeben und sollten darüber reden. Keine Vorträge halten, aber reden, Austausch haben, es ins Gespräch bringen. Wir sollten es als Merkzeichen auf die Hand binden. Ja, ich weiß nicht, wer schon mal Juden beim Beten beobachtet hat, die machen das ja wörtlich. Die haben dann so ein Kästchen, das binden sie sich vor dem Gebet um die Hand. Ich denke, es ist eigentlich mehr im übertragenen Sinne, dass Gottes Wort mein Tun bestimmen soll. Und dann soll man es als Denkzeichen auf die Stirn binden. das heißt darüber nachdenken, wie es im eigenen Leben ankommt, und soll es noch an die Türpfosten nageln. Ja, wer so in israelischen Häusern mal war oder jüdischen Häusern, der wird feststellen, dass da an der Tür oft irgendwas angenagelt ist, sowas Kleines, was man nicht sieht. Ich denke, es geht nicht darum, dass ich was an die Tür nagele, sondern wenn ich rausgehe, dass ich weiß, Gottes Wort gilt auch draußen im Leben. Ja, insofern, eingeprägtes Wort prägt sich aus. Und vorhin hatten wir so ein Lied gesungen, Mauern ringsumher, und dann hieß es aber, dass das Wort ein Schwert wäre. Das heißt, mit diesem Wort kann ich etwas bekämpfen. Ich denke, dass jeder von Ihnen heute Sorgen hat, und mit Gottes Wort kann ich zum Beispiel Sorgen bekämpfen, indem ich mir so einen bekannten Vers ins Gedächtnis rufe, alle eure Sorgen werfet auf ihn, 1. Petrus 5, Vers 7 oder Philipper 4, Vers 6. Sorget euch um nichts, sondern in allem lasst im Gebet und Flehen mit Danksagung eure Bitten vor Gott kund werden. Sorgt euch um nichts und dann einfach Jesus zu sagen, du siehst, ich sorge mich darum und möchte es jetzt dir weitergeben. Nicht, dass ich dann das Problem schon gelöst hätte, aber ich weiß, du sorgst dafür und bin gespannt, wie das weitergeht. Oder ein Vers, der mir oft geholfen hat und immer wieder hilft, und ich sage ihn gerne auch anderen, Psalm 18, Vers 30. Mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen. Ich nehme an, dass manche heute Morgen von Ihnen eine Mauer vor sich hat, jetzt nicht hier in der Kirche, sondern irgendwelche Probleme, die er wie eine Mauer erlebt. Aber mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen, das heißt, dieses Problem überwinden. Und da setze ich ja das Wort als Waffe ein, ja. Es ermutigt mich und hilft mir, weiter zu kämpfen im Leben und weiter zu kommen. Ja, da gehört natürlich auch Vergeben dazu. Wir werden nachher das Vaterunser beten und da heißt es, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Was für ein Kampf bedeutet das, wenn der Ehepartner einem hintergangen hat, ihm zu vergeben? Oder wenn er sich getrennt hat? Oder wenn irgendjemand einem im Stich ließ? Wie viele Monate oder vielleicht Jahre Kampf bedeutet das, bis einer sagt, ich kann ihm vergeben? Ich denke nicht, dass man da hingehen wird und sagen, ich vergebe dir, aber dass man es Gott sagt, ich vergebe ihm und dadurch frei wird. Das Wort als Schwert einsetzen, das ist sicher sehr, sehr schwer und vielleicht kann man sagen, ich kann nicht vergeben, das kann stimmen, aber Jesus kann das, denn dafür ist er ja gestorben. Und wenn Jesus in uns lebt, kann er auch in uns jemand vergeben und mich dazu befähigen, das auch zu tun. Ja, er hilft uns durch sein Wort, prägt es uns ein, prägt auch unseren Charakter. Ist ja immer die Frage, wie sehen wir aus? Jemand sagte mal so, die Gesichtszüge verraten etwas über den Fahrplan des Lebens. Eine nette Formulierung, wahrscheinlich wird es auch so sein. Aber es ist ja die Frage, ob man auch etwas von Gott in uns erkennen kann. Ich war oft in der Klostermühle, einige Konfirmanden waren ja da inzwischen auch. Und mit Konfirmanden dort oder auch in der Bibelschule habe junge Erwachsene unterrichtet für 2-3 Tage. Und da war ich einmal gewesen und da sagte ein junger Mann, sagte, ich kenne dich. Ja, hatte ich noch nie gesehen, mich auch nicht. Sagte, doch, deine 2 Söhne waren doch am Jahreswechsel hier und ich kenne dein Gesicht. Ja, obwohl er mich noch nie gesehen hatte, aber es stimmte, er kannte mein Gesicht, weil er die 2 Söhne gesehen hatte. Ja, und so wäre es doch schön, wenn man auch etwas von Gottes Gesicht sieht. Man sieht ihn ja nicht. Aber ich hatte gerade dieser Tage diesen schönen Ausspruch gehört, die Liebe Gottes braucht ein Gesicht. Die Liebe Gottes braucht ein Gesicht. Das heißt, dies kann konkret werden in der persönlichen Zuwendung von jemand. Und im Römerbrief steht mal, Kapitel 8, Vers 29, welche er im Vorhinein ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu sein. Das heißt, Gottes Bestimmung für ihr und mein Leben ist, dass er uns in das Wesen von Jesus verwandeln möchte. Wobei es manchmal gelingt, man merkt, so ist es. Manchmal haben wir auch ein zweites Gesicht, wo man spürt, das ist nicht das Gesicht Gottes. Da kommt so die eigene Aggressivität oder etwas Ähnliches durch. Aber es ist gut, Gott wirkt weiter. Ich denke an ein junges Ehepaar, das ich traf, ganz fähige Leute. Sie waren 1-2 Jahre verheiratet, gläubige Leute. Und der junge Mann, ich war damals noch nicht verheiratet, gerade so kurz davor oder auch am Beginn. Der junge Mann sagte, wenn wir nicht Jesus in unserer Ehe hätten, wüsste ich nicht, wie sie aussehen würde. Es hat mich etwas deprimiert, diese Aussage, weil ich ja auch gerade so vor der Ehe stand. Aber im Prinzip muss ich ihm völlig recht geben. Wenn ich nicht Jesus hätte, wüsste ich nicht, wie unsere Beziehung aussehen würde. Das heißt, er ist der Friedensstifter in dieser Beziehung. Er ist der, der Liebe erneuert, der Vergebung ermöglicht, der die Persönlichkeit verändert, der hilft, den anderen anzunehmen. Und deshalb möchte ich jedem auch, wo es vielleicht im Moment irgendwo knackt in seiner Beziehung, diesen schönen Vers aus Hebräer 10, Vers 35 sagen, wo es heißt, werft euer Vertrauen nicht weg, gebt nicht auf. Ja, gut zu wissen, aber es geht auch da um Jesus, sich ihm zu öffnen, nicht den Partner mit Vorwürfen zu überhäufen, sondern sich selber vor Gott zu demütigen, verändere mich und hilf mir selber, so zu werden, wie du es möchtest. Wobei es natürlich ideal ist, wenn man irgendwann mit dem Partner zusammen beten lernt, denn dann hat man eine sehr gute Basis, die vieles erleichtert und weiterführt. Ja, bei all dem geht es um Vertrauen. Viele von Ihnen kennen diesen schönen Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Das wichtigste Wort dabei ist das Wort mein, nicht ein Hirte, sondern mein Hirte. Das heißt, er ist jemand, der vertrauenswürdig ist und er führt durch schöne Wegstrecken, durch schwierige Wegstrecken. Meine Frau und ich waren gerade im Sauerland, haben da ein paar Tage Urlaub gemacht und sind da rumgelaufen über die Hügel. Ja, da geht's manchmal auch ganz steil bergauf, da läuft man ganz, ganz langsam und mühsam. Herz ja nicht überanstrengen, sondern im Takt bleiben. Und irgendwann ist man oben mit einer tollen Aussicht, vielleicht aber auch nur mit Nebel. Es ist sehr unterschiedlich, auch die Wegstrecken im Leben. Wichtig ist es aber, die Wegzeichen zu haben und zu wissen, ich bin auf dem richtigen Weg. Egal, ob der bergauf geht, ob der im Nebel ist oder so ein schöner Panoramaweg, so mit der Sonne, vorne Gras, hinten Bäume, herrliche Aussicht. Es geht nicht um die Qualität des Weges, sondern dass es der richtige Weg ist. Und da muss man auch noch Zeichen beachten, die weiterführen. Wobei Gott auf unseren Lebenswegen nicht immer um Schwierigkeiten herumführt, sondern er führt manchmal auch mitten hindurch. Das haben wir nicht ganz so gerne, aber es ist derselbe Gott und er ist treu. Ich nehme an, viele von Ihnen haben schon x Prüfungen in ihrem Leben erlebt. Ja, in der Schule und dann in Berufsausbildung und Führerschein und was weiß ich, Erste-Hilfe-Kurs und da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Immer wenn Sie eine Prüfung bestanden haben, hatten Sie die Gelegenheit, mehr Verantwortung zu übernehmen. In irgendeinem Bereich waren Sie qualifiziert, ein Stück weiterzugehen. Gott lässt Sie und mich an dieser oder jener Stelle zu Prüfungen zu. Jakobus 1, Vers 12 heißt es, selig ist der Mann, der die Prüfung oder Versuchung standhaft erträgt. Eine Prüfung hat nur dann Sinn, wenn derjenige vorbereitet ist. Ja, wenn ich jetzt Abitur nochmal machen sollte, weiß ich, brauchte ich mich gar nicht hinzusetzen, es wäre Zeitverschwendung, ich wäre nicht vorbereitet. Aber wenn Gott Prüfungen zulässt, hat er uns auch vorbereitet, dass wir da durchkommen können und er selber mitgeht. Ja, manchmal möchten wir anderen Schwierigkeiten ersparen. Habe ich ein nettes Beispiel gelesen, wo ein Mann beobachtet, wie ein Schmetterling aus seiner Puppe da rauskommt. Ja, irgendwann befreien die sich ja, sprengen diese Puppe und versuchen dann zu fliegen. Und das wackelte hin und her und der zog und zerrte und irgendwie kam er nicht raus. Und da hatte der Mann Mitleid und hat dem Schmetterling geholfen. So an einer Stelle so diese Puppe so ein bisschen noch eingerissen, sodass der Schmetterling dann schneller rauskam. Ja, was war die Folge? Er war fluguntauglich. Er konnte nicht fliegen. Das heißt, irgendwie gehört das scheint zu seiner Entwicklung dazu, dass er sich hier durchkämpft und sozusagen die letzte Gestalt gewinnt. Das Mitleid hatte ihm nicht geholfen, sondern ihn geschadet. Ja, wir möchten eben auch gerne um solche Schwierigkeiten einen Bogen herum machen, aber Gott weiß, warum er uns an dieser oder jener Stelle auch hindurchführt. Natürlich führt er auch in die Gemeinde hinein. Christen sind nie Einzelgänger, wenn sie gesund leben, sondern entdecken, es gibt nur andere Christen, egal welcher Konfession. Und die Menschen, die Jesus kennen, zu denen gehöre ich. Denn jeder Christ ist wie ein Backstein in einer Mauer einer Kirche. Ja, hier sitzen Tausende von Backsteinen in diesem Gebäude. Sie sehen keinen einzigen, weil sie alle verputzt sind. Ja, so eine Gemeinde wird gebildet von vielen einzelnen Christen. Und ich sage immer, der Verputz der Liebe überdeckt dann die Unterschiede der einzelnen Steine und verbindet sie untereinander. Das ist jetzt ein Idealbild. Aber ich denke, Gott arbeitet daran. Schön, wenn Sie in so einer Gemeinde sind und auch wissen, ich gehöre dahin und kann sogar Verantwortung übernehmen. Gott schenkt mir Begabung, die will ich einsetzen. Manche wartet auf Dinge, die Gott tun möchte. Ja, meine Frau und ich suchen auch gerade so den neuen Lebensstil. Aber es ist interessant, ein Freund sagte mal, wenn du auf den Willen Gottes wartest, dann tu ihn schon. Klingt wie ein Widerspruch, ist es aber nicht. Wenn du auf den Willen Gottes wartest, dann tu ihn schon. Ja, wenn du denkst, Gott macht dir irgendwas Großes oder Weiterführendes, klar, aber du weißt noch nicht was, dann tu doch schon mal das, was dir gerade so vor den Füßen liegt. So das ganz einfach, Stühle wegräumen, irgendwo vielleicht was ordnen, jemand besuchen. So die ganz einfachen Dinge, tu die schon mal und dann wird Gott dich weiterführen. Ja, für manchen ist das natürlich so, wie auch für mich, wenn ich einen Zweiten finde, der dasselbe tut wie ich, mit mir zusammen, dann geht es viel leichter. Nächstes Jahr wird unser Männerfrühstück 20 Jahre alt, das wir alle 2 Monate machen, samstags. Ich lade Sie herzlich ein, auch in dieser Woche wieder. Und das haben wir zu zweit bzw. zu dritt gegründet. Alleine hätte ich das wahrscheinlich nie begonnen. Dass aber 2 bzw. dann 3 waren, ging das sehr gut und hat sich bis heute durchgehalten. Das heißt, wenn Gott Ihnen jemand an die Seite stellt, der Sie unterstützt in einer guten Idee, ist die Chance, dass ihr auch geschieht, relativ groß. Wäre schön, wenn es auch im Alltag so ist. Ja, und hier heißt es, du leitest mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende hernach in die Herrlichkeit. Das ist das Großartige, dass Christen wissen, ich werde nicht am Ende sein, wenn ich sterbe, sondern am Ziel. Und da ist einer, der auf mich wartet, der bildlich mir die Tür öffnet, egal wie ich gehen werde, und der mir heute schon Heilsgewissheit schenkt. Wer Jesus kennt, hat Gewissheit des ewigen Lebens. Und deshalb frage ich jeden, der diese Gewissheit heute Morgen nicht hat, woran liegt das? Soll das so bleiben? Oder ist einfach Jesus noch nicht im Leben, sodass mit ihm dann diese Gewissheit käme? Denn im 1. Johannesbrief steht, Kapitel 5, Vers 12, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Das heißt, wer Jesus im Herzen hat, der hat das ewige Leben. Und gleich der nächste Vers steht, das habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Ja, in Obertshausen fahre ich im Wesentlichen Fahrrad oder Auto, Omnibus eigentlich gar nicht, aber ich sehe den Bus immer vorbeifahren und da steht vorne drauf, wo er hinfährt. Das heißt, wenn jemand da einsteigt, sollte er erwarten, mit diesem Bus komme ich auch dahin, was vorne drauf steht. Und wenn Sie in den Glaubenszug eingestiegen sind, steht da jetzt nicht groß ein Schild vorne drauf, aber dann sollten Sie erwarten, dass Sie bis ans Ziel kommen, bis in diese ewige Herrlichkeit. Und im Sterben einmal vom Glauben zum Schauen gehen. Ja, das ist wichtig und sehr schön. Wenn Sie das Alte Testament lesen, werden Sie feststellen, dass die Leute dort noch keinen Blick für die Ewigkeit hatten. Ja, da heißt es, die Toten loben Gott nicht. Oder wenn Sie mal das Buch Prediger lesen, sehr zu empfehlen, wo ein Mann schreibt, das war der König Salomo, so um 950 oder um diese Zeit herum. Ein Mann, der alles hatte, alle Güte, alle Intelligenz, alle Weisheit, alle Frauen, alles, was er brauchte, alle Ideen. Aber immer wieder sagte, es ist alles in den Wind geblasen, denn am Ende sterben wir wie das Vieh und wer weiß, ob es dem einen besser geht und dem anderen schlechter. Da steht in Prediger 7, Vers 15, denn es wird dem Menschen nach dem Tod nichts mehr zuteil. Das heißt, der Salomo kannte noch nicht die Gewissheit des ewigen Lebens. Das war da noch nicht offenbart. Im Alten Testament gibt es so eine fortschreitende Offenbarung. Wenn Sie Jesaja lesen, ungefähr 300 Jahre später geschrieben oder 250 Jahre später, kann man bei Jesaja lesen, Kapitel 26, Vers 19, deine Toten werden leben, werden auferstehen. Das heißt, da hatte Gott inzwischen auch diesen Horizont geöffnet, wie es weitergeht. Deine Toten werden leben. Was ist das für eine tolle Aussage? Ja, also der Salomo beschreibt ein Leben, wo man keine Gewissheit hat, wie es weitergeht, obwohl ich hoffe, dass er da auch noch weiterkam, auch wenn er die Gewissheit nicht hatte. Heute können wir die Gewissheit haben, weil Jesus da ist und er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Oder ich könnte ja auch sagen, jeder kommt zum Vater durch mich. Ja, ich wünsche Ihnen Gewissheit des Glaubens. Und Ermutigung und Vertrauen, du leitest mich nach deinem Plan und nimmst mich hernach in die Herrlichkeit. Dass ihr Vertrauende ist jemand, der mich kennt, der in mir leben möchte und der mich bis zum Ziel begleitet und es gut macht. Falls Sie die Gewissheit noch nicht haben, wäre es schön, wenn Sie heute Jesus sagen, ich will zu dir gehören und bin gespannt, was du aus meinem Leben machst. Herr Jesus, ich nehme an, dass du mit diesem und jenen gesprochen hast, irgendeinen Lebensbereich hinein. Danke, dass dein Wort persönlich ist, dass du dann auch weißt, wie es weitergeht, wie sich der Glaube umsetzt oder vielleicht ganz neue Gestalt gewinnt. Vielleicht betrittst du ja heute irgendein Leben ganz neu und jemand sagt, ich möchte dir gehören. Herr Jesus, wir loben dich über deine Treue. Du weißt auch, wer in persönlichen Problemen steht, wer seine Mauer vor sich hat. Schenke, dass er Zuversicht gewinnt, dass er mit dir sie überwinden kann. Und hab Dank, dass du Vertrauen ermöglichst. Amen.